Ihr alle geht davon aus, dass Jesus ein hervorragender Seelsorger war, oder? Komisch, Jesus traume fast alles zu. Ich dachte heute Morgen noch so ganz spontan, ob Jesus schneller gewesen wäre, einen IKEA-Schrank aufzubauen. Aber wir trauen ihm zu, völlig zu Recht, dass ihm im Thema der Seelsorge wohl kaum jemand irgendetwas vormachen kann. Unvergleichlich hervorragend. Aber was nun ist an dieser Seelsorge Jesus so hervorragend? Jemand sagt ja einmal, Jesus Seelsorge gleicht dem Auge einer Libelle. Und dazu muss man wissen, Libellen haben tausende von wabenartigen Einzelaugen, man nennt sie auch Facettenaugen. Jesus, die Seelsorge Jesu gleicht dem Auge einer Libelle. Die Extraklasse seiner Seelsorge hängt also damit zusammen, dass er in jeder einzelnen kostbaren Begegnung mit einem Menschen mit dem Auge sieht, das für diesen einzelnen Menschen oder für diese Gruppe von Menschen, die er anspricht, passt. Passt. Mit anderen Worten, die Seelsorge Jesu ist keine Seelsorge von der Stange. Die Seelsorge Jesu ist Einzelanfertigung. Sie ist passgenau, sie ist freilich göttlich, weil er Gottes Sohn ist. Ich möchte uns kurz sagen, was wir in den nächsten Minuten miteinander vorhaben. Als erstes schauen wir uns an das wichtige Vorzeichen sozusagen der Seelsorge Jesu. Die Mathematiker wissen ja, die Vorzeichen vor der Klammer. Also wir gucken uns zuerst mal sozusagen das Vorzeichen vor der Klammer der Seelsorge Jesu an. Dann steigen wir in diese Klammer ein und diese Klammer, wie es dieses Bild der Libelle zeigt, ist brutal facettenreich. Und zum Schluss bündeln wir das Thema, sodass wir hoffentlich Lust darauf bekommen, weiter von der Seelsorge Jesu zu lernen, uns an seiner seelsorgerlichen Art auszurichten. Das Vorzeichen der Seelsorge Jesu. Das, was das Vorzeichen vor der Klammer ich nenne, ist das, was bei aller maßgeschneiderten Einzelanfertigung in seiner Seelsorge, bei aller Vielfalt seiner Seelsorge, auf die stoßen wir dann in der Klammer, das ist, was allen Begegnungen Jesu bei den Menschen nun gemeinsam ist. Das ist das, was ich Vorzeichen nenne. Es ist das, was all seiner Seelsorge sozusagen, egal was ihr rausgreift, übereinstimmt. Das sind für mich zwei Dinge. Das erste, Jesus ringt immer in der Seelsorge um die Seelen der Menschen. In allen Begegnungen ist das für ihn das Vorzeichen. Jesus ringt immer um die Seelen der Menschen. Und zweitens, Jesus zieht die Menschen, aber so, dass sie jeden Schritt aus eigener Initiative heraus tun können, ja, diesen Schritt auch in eigener Freiheit tun sollen. Diese beiden Punkte sind für mich das Vorzeichen, die für alle Seelsorgefälle, sage ich jetzt mal, für alle Facetten der Seelsorge Gültigkeit haben. Ich will das noch ein bisschen näher ausführen. Jesus erstens also ringt um die Seelen der Menschen. Jesus Seelsorge ist immer Erlösungsseelsorge. Die Menschen sollen erlöst werden, ja, aber wovon? Aus ihrer Drehung um sich selbst. Seelen sollen erlöst werden aus den Dornen, aus der Fremde, aus allem, in was sie hineingeraten, wenn sie losgelöst von Gott leben. Jesus ringt um diese Seelen, um diese Menschen. Stattdessen sollen sie hineingezogen werden, wohin? In das Vaterhaus. Hineingezogen in ein eigenes Sterben. Hineingezogen, Geschwister, in die Beugung vor Gott, in eine Nähe zu ihrem Schöpfer, die ihre wahrhaft Leben schenkt. In Fülle haben wir gerade vorher in der Lesung gehört. Immer hat Jesus die Absicht, dich zum Vater zu ziehen. Durch sein ganzes Lebenswerk zieht sich das Thema des Reiches Gottes. Von diesem Reich erzählt er. Es ist das Reich, in dem Gott herrscht. Ein Gott, den uns Jesus lehrt, Vater zu nennen. Und das Erstaunliche ist immer noch, Und es ist so leicht gesagt, du kannst diesem Vater mehr vertrauen als dir selbst. Das ist der Hammer. Und gleichzeitig, das ist der zweite Teil, zieht Jesus dich nie so, dass du dich nicht auch anders verhalten kannst. Es ist ein Ziehen aus Liebe, vielleicht zurückhaltend, vielleicht vorsichtig. Ja, ich würde sogar sagen, von heiliger Zurückhaltung geprägt. Und ihr merkt dann, wie diese beiden Seiten sozusagen in den Vorzeichen der Klammer irgendwie spannungsreich zueinander gehören. Jesu Anliegen ist, die Seele zu Gott zu ziehen, und zugleich zieht er so, dass der Gezogene sich ausklinken kann, wenn er nicht mitgehen will. Ich lese gerade den großen Propheten Jeremia. Nur unter diesem Fokus überall die Worte anzukreuzen, wo verlassen steht. Sie haben mich verlassen. Und Gott gibt die Freiheit zum Verlassen. Ich möchte euch einen Vers mitgeben aus Matthäus 23, wo diese Spannung Jesu in seiner Seelsorge deutlich und total nachvollziehbar wird. Ihr müsst euch vorstellen, er guckt gerade die Stadt Jerusalem an. Was macht er, als er die Stadt Jerusalem sieht? Er klagt. Es ist eine seelsorgerliche Situation, Jesus und Jerusalem. Und Jesus klagt und er spricht nun diese Stadt an. Und er sagt zu ihnen: Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken versammelt unter ihre Flügel. Seelsorge Jesu, wie oft habe ich das versucht? Und der zweite Teil hängt sich unmittelbar dran und ihr habt nicht gewollt. Das ist das Vorzeichen der Klammer Jesu in seiner Seelsorge. Die haben sich ausgeklinkt. Die sind nicht mitgegangen, obwohl ich es doch wollte. Und obwohl ich sie versammeln wollte wie eine Henne, ihr habt hoffentlich dieses Bild jetzt gerade vor Augen, ihre Küken versammeln will unter ihren Flügeln. Wie leicht hätte Jesu nach Art eines jüdischen gewaltsamen Rebellen, etwa eines Bar Kochba, 130 nach Christus, wie leicht wäre es für ihn gewesen, in einem nationalreligiösen Rausch die Massen gegen die Römer zu euphorisieren, sich durchsetzen zu können. Jesus war nicht Bar Kochba. Doch Jesus wird nicht ziehen oder zwingen, wenn du nicht dein Einverständnis, wenn du ihm nicht dein Yes, Lord gibst. Jesus hat also eine unbändige Sehnsucht danach, Seelen zu retten. Das spürt man seinen Worten so ab, mit denen er etwa in Nazareth sein Programm, seine Sendung, seinen Auftrag zusammengefasst hat. Ich bringe euch diese Verse gerne noch mit aus Lukas 4. Er, Gott, hat mich gesandt, sagt Jesus, was zu tun, zu verkündigen das Evangelium den Armen, zu heilen die verstoßenen Herzens, zu predigen den Gefangenen, dass sie los sein sollen und den Blinden das Gericht. Der von euch, der die Begegnung Jesu mit dem reichen Jüngling kennt, der sieht, wie Jesus mit einem liebevollen Blick seine Gebundenheit dieses jungen Mannes an sein Geld aufdeckt. Und er sagt zu ihm: Krass, verkaufe alles, was du hast. Und wie dieser junge Mann dann traurig wegging, weil das für ihn in diesem Augenblick zu mächtig war. Zu mächtig. Und Jesus, was tut er? Er lässt ihn sehen. In einem Evangelium heißt es sogar noch, wie er weinte über ihn, als er ging. Aber er lief ihm nicht nach. Er ließ ihn mit heiliger Zurückhaltung gehen und überließ diese Seele ihrer Einsamkeit. Und zugleich hinterließ er bei diesen Menschen einen Sturm, den er an diesen Menschen versucht hatte, mit seinem Verkauf alles, was du hast, zu entfesseln. Wir halten also das Vorzeichen vor der Klammer, das Seelsorge Jesu fest. Jesus ringt leidenschaftlich und immer um die Seelen der Menschen. Und Jesus zieht zugleich die Menschen immer so, dass sie jeden ihrer Schritte aus eigener Initiative tun können oder auch nicht tun können. Jetzt gehen wir in die Klammer. Jetzt wird's facettenreich wie im Leben einer Libelle mit ihren Augen. Die facettenreiche Seelsorge Jesu. Und damit wir nicht den Überblick verlieren, habe ich das ein bisschen für uns strukturiert. Ich möchte als erstes mit uns anschauen, sozusagen, wie war denn das, die Seelsorge Jesu, als er mit Menschen begonnen hat, angefangen hat? Und das Zweite, wie war es nicht mehr die Anfänge, sondern wo er mit diesen Menschen, die bereits mit ihm gegangen sind, weitergegangen ist? Das ist der zweite Bereich. Und der dritte Teil sozusagen der Seelsorge ist, wie ging denn Jesus eigentlich mit den Themen um des Hindernisses, die Menschen gehindert haben an ihrem Glauben? Also drei Schritte. Wie ging er seelsorgerlich mit Menschen des Anfangs um? Wie ging er seelsorgerlich mit Menschen des weiteren Weges um? Und wie ging er mit Menschen um, die sozusagen, wo es Hindernisse gab in ihrem Glauben, Hindernisse zu ihrem Gott? Wie ging er da mit diesen Menschen um? Wenn wir fragen, wie es Jesus mit einer Seele anfing, um sie für Gottes Königsherrschaft zum Blühen zu bringen, oder man kann es auch anders sagen, wie er ihr Herz auftat, das ist vielleicht die stärkste Beobachtung, die wir machen können. Jesus hatte überhaupt keine Methode. Seine Seelsorge ist, ich sagte das bereits, ja maßgeschneidert. Ich möchte einige Beispiele mit euch durchgehen. Zum Beispiel, wie war seine Seelsorge gegenüber dem Skeptiker Pilatus? Einem Skeptiker wie Pilatus gegenüber lässt er die Wahrheit nur so ganz von ferne tiefe Glockenschläge im Hintergrund erklingen. Und er sagt ihm, jetzt bin ich zu weit gerutscht, mein Königreich ist nicht von dieser Welt. Wer aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme. Jesus lässt sozusagen ihn, diesen Pilatus, die weltumspannende Macht ahnen, die auch ihn in der Gewalt hat, eben den Pilatus, wenn er ihm dann sagt, du hättest keine Gewalt über mich, wäre sie dir nicht von oben gegeben. Und ihr merkt, die skeptische Antwort des Pilatus zeigt, dass Jesus hier an einer wunden Stelle gerührt hat. Nur dumpfe Glocken im Hintergrund. Zweites Beispiel. Einem Suchenden wie Nathanael greift er mit einem unendlich persönlichen Wort ins Innerste, sodass dieser sich von Jesus völlig durchschaut fühlt. Die hatten sich noch nie, Begegnung des Anfangs. Wisst ihr, wie zu ihm gesagt hat? Als du, Nathanael, unter dem Feigenbaum warst, da sah ich dich. Wow. Was das wohl in diesem Nathanael eingerichtet hat. Mit diesem einen Pfeilschuss hat er die Festung des Nathanael auf einen Schlag erobert. Wow. Den Schriftgelehrten, der ihn fragt, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe, fragt er, was steht im Gesetz geschrieben? Und Jesus stellt ihn damit unter die Wucht der Forderung, die im höchsten Gebot des Alten Testaments enthalten ist. Wow, da kommt was an. Richtig wuchtig. Was steht in der Schrift? Fragt er ihn. Der aufgeschreckte Schriftgelehrte sucht nach einem Ausweg, irgendwie aus der Frage, wie er aus dieser Nummer wieder rauskommt, wer denn überhaupt mein Nächster ist. Und Jesus erzählt ihm daraufhin die unvergessliche Geschichte des barmherzigen Samariters. Und er legt ihm das durch diese Geschichte so anschaulich auf seine Seele, dass dieser Schriftgelehrte sich gefangen geben muss. Ebenso weist dieser reiche Jüngling, den wir vorher schon hatten, auf das Halten der Gebote hin. Und ihr merkt, wo ein schwacher Glaube, ein schwacher Funke von Glauben ist, wenn auch nur ein glimmender Docht von Glauben ist, da löscht ihn Jesus nicht aus, sondern er knüpft daran an. Geschwister, das wäre wichtig in unserer Barmherzigkeit gegenüber Menschen, die noch nicht so glauben, wie wir meinen, wie sie glauben müssten. Im Gedränge dieser Menschenmassen spürt Jesus auf einmal die Berührung einer Frau, die krank ist, blutflüssig ist. Und weil ein Funke von Glaube in dieser Berührung dieser Frau lag, was ich sagen würde, was heute eigentlich mehr Aberglaube war. Mehr Aberglaube. Da sagt er zu diesem schwachen Glauben, zu diesem schwachen Glauben dieser zitternden Frau, dein Glaube hat dir geholfen. Bei einfachen Menschen, was macht er da? Bei einfachen Menschen knüpft Jesus gern an das Nächstliegende und ganz Äußerliche an, was man so vor Augen hat. Wenn er hier wäre, und über das würde er vielleicht die Gitarre nehmen. Er nimmt das Äußerliche, um es zum Symbol für das Innerliche zu machen. Geschickt, etwa bei der Frau im Jakobsbrunnen. Was ist das Naheliegende? Gib mir zu trinken. Wir haben Durst. Meint er, der hatte seine Predigt schon fertig? Nein. In dieser Begegnung mit der Frau knüpft er an. Gib doch mir zu trinken. Und das Äußerliche. Und Jesus bringt das Gespräch mit ihr auf etwas überraschend anderes Wasser, das ihr nie wieder sie durstig werden lässt. Ein Wasser, das er selbst ist. Oder er läuft am See Genezareth und was sieht er? Er sieht Netze liegen hier. Netze. Und die Netze, die im See Genezareth liegen, werden unter Jesu Wort mit einem Schlag zum Bild des großen Fischzugs, den verwirrten Fischern, sagt er, euch will ich zu Menschenfischern machen. In anderen seelsorgerlichen Situationen ist es, als ob Jesus gar keine Anknüpfung im Leben der Menschen sucht, sondern sein Gegenüber ganz unvermittelt in eine völlig fremde, neue Welt hineinversetzt. Ja, ich rede immer noch von den Menschen, die ihm zum ersten Mal begegnet sind. Etwa bei Nikodemus. Wie ein Meteorit. Vielleicht landet er hier irgendwo auf der Erde auch, das passiert ja gelegentlich, ja. Meteoriten, nicht die großen, aber irgendwelche, die landen hier auf dieser Erde. Und wie so ein Meteorit aus einer anderen Welt fällt in das Leben dieses Mannes Nikodemus. Von jetzt auf nachher die Wahrheit von der Wiedergeburt. Also einer neuerlichen zweiten Geburt, die notwendig ist, um das Reich Gottes zu sehen. Und Nikodemus kann zunächst sich nichts darunter vorstellen und fragt sich noch, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Und noch ehe er sich in dieser irgendwie Meteoritenlogik irgendwie zurechtfindet, geht Jesus schon einen Schritt weiter. Und er sagt, so jemand nicht von Neuem geboren wird aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes gelangen. Und Nikodemus wird klar, wer so von den himmlischen Dingen redet wie Jesus, der muss seinen besten Draht in den Himmel haben. So beginnt Jesus, so beginnt die Seelsorge Jesu. So öffnen sich Menschen seiner Rettung Seelsorge. Kommen wir zu dem, wie Jesus die Seelen der Menschen weiterführt. Nachdem sie bereits einen Glauben. Und auch hier zeigt sich fast noch deutlicher diese Spannung der Vorzeichen vor der Klammer zwischen dem Drang, um ihre Seelen zu kämpfen und zugleich der Scheu vor jedem gewaltsamen Eingriff in ihre Persönlichkeit. Auslöser seiner Seelsorge waren dabei übrigens oft Einzelfragen dieser Menschen, mit denen er in Kontakt kam. Womöglich sind es auch für uns Sachen, die wir ganz gern wüssten, wenn wir so Einzelfragen unseres Lebens haben. Was wünschen wir uns da, wenn wir echt so eine Frage haben? Ich meine echte Frage. Was wünschen wir uns da? Entweder wir wünschen uns eine ganz klare Anweisung, tue dies oder das. Oder wir möchten irgendwelche allgemeinen Prinzipien, aus denen wir mit logischer Sicherheit und Verstandeskraft im Einzelfall ableiten können, wie wir uns verhalten sollen. Jesus gibt das eine noch das andere ihnen weder eine Ethik des Allgemeinen noch sozusagen eine Einzelfallkasuistik. In diesem Fall das, in diesem Fall jenes, in diesem Fall das. Jesus gibt etwas Drittes. Er greift irgendeinen sehr anschaulichen Fall heraus und gibt diesen Fall einen sehr radikalen, einen sehr extremen, einen sehr beinahe unmöglich erscheinenden Befehl, der sich ganz tief ins Gewissen dieser Menschen eingräbt. Und damit lässt er sie dann allein. Auch hier ein paar passende Beispiele. Wer dich schlägt auf eine Backe, dem biete die andere auch da. Oder wer ein Weib ansieht, ihrer zu begehren, der hat schon die Ehe mit ihr gebrochen. Oder Jesus sagt nur einen Satz: Gib dem, der dich bittet, und segne dich euch Fluchen. Oder sorge nicht für den anderen Tag. Oder ärgere dich dein rechtes Auge, so reiße es raus und wirf es von dir. Das kann nicht konkret gemeint sein. Es kann ja Einzelfall, hast du noch ein allgemeines Prinzip, so musst du dich immer verhalten. Derweil, diese Worte gelten nicht im Einzelfall, auch nicht in allgemeinen Grundsätzen unseres Verhaltens. Vielmehr ist Jesus an dieser Stelle seiner Seelsorge wie ein Künstler, der mit ein paar Farbtönen sozusagen, eine Stimmung in eine Landschaft hinein wiedergibt, die unserem Verhalten eine Spur legen soll, eine Richtung. Er gibt uns mit solchen Worten eine starke Intuition mit. Offenbar will Jesus unsere Seele nicht dem Zwang eines starren Verhaltenssystems auflegen, noch dem Zwang von Einzelregeln, sondern er will in eine Abhängigkeit von ihm selbst führen, die uns fähig macht, mit einer intuitiven Sicherheit den Willen des Vaters irgendwie zu treffen, zu erahnen, zu finden, zu suchen. Dieselbe Tendenz, die Menschen niemals gewaltsam vorwärts zu drängen, zeigt sich auch in der Art, wie Jesus mit seinen nächsten Schülern umging. Er hat nicht seinen Einfluss geltend gemacht mit einer religiösen Lehre. Er ist zurückhaltend gewesen, wenn es um das Geheimnis des Reiches Gottes ging. Er war vorsichtig darin, das Geheimnis seiner Person und das Rätsel seines Todes einfach nur laut überall, wohin kann man rauszuposaunen. Er redet wenig von der künftigen Welt und vor allem weist er alle Fragen der neugierigen Fantasie in Bezug auf das Ende der Erde oft zurück. So sagt er zu der sündigen Frau, die seine Füße küsst: Nur dein Glaube hat dich gerettet, geh hin in Frieden. Oder sagt zu dem Lahmen nach seiner Heilung: Du bist gesund geworden, sündige fort nicht mehr, dass dir nichts Schlimmeres widerfahre. Zu Martha sagt er: Du hast viel Sorge und Mühe, eins aber ist Not. Es ist meistens das, was auch für unsere Seelsorge vielleicht Vorbildcharakter haben kann: ein kurzes, unvergessliches Wort. Vielleicht um daran weiterzudenken, in unserer Seelsorge anderen Menschen gegenüber oder um eine unvergesslich sich einprägende Geschichte, die die Seele mit sich mitnimmt. Jetzt bist du erstmal wieder allein. Jesus kommt mit viel Weisheit und mit respektvoller Art der Seele des Einzelnen. Er bietet ihnen etwas an, überredet oder drängt, aber nicht. Wie macht er es drittens? Mit den Hindernissen, die sich dem Glauben seines Gegenübers entgegenstellen. Das sind nun die ernsteren Gelegenheiten. Hierbei gibt es einen gewaltigen Unterschied, wie Jesus reagiert, ist mir aufgefallen. Es macht nämlich einen Unterschied, ob es Hindernisse im Verhalten sind oder ob Jesus es etwa mit Zweifeln des Glaubens bei Menschen zu tun bekommt. Also wo das eigene Ego dominiert und dominant ist, gleicht Jesus einem Gärtner, der mit scharfem Messerschnitt die Rebe am Weinstock von schlechten Trieben reinigt, dass sie mehr Frucht bringt. Die schärfsten Worte Jesu richten sich gegen den, über den Jesus sich so ärgert, weil er Menschen des Glaubens zum Bösen verführt oder weil er Menschen den Weg zum Glauben versperrt. Wisst ihr, was er zu diesen sagt? Er verdient, dass ihm ein Mühlstein an den Hals gehängt und er im Meer ertränkt wird. So ärgert sich Jesus über die Menschen, die anderen Wegen entweder den Glauben hindern oder ihnen etwas Falsches mitgeben oder sie zum Bösen verführen. Wie scharf schneidet Jesus diesen egoistischen Traum zweier seiner Jünger? Habt ihr sie vor euch, die beiden Jünger? Was wollten sie? Wir wollen, Herr, zur Rechten und zur Linken von dir sitzen. In welcher Schärfe sagt er zu ihnen? Was habt ihr zu tun? Zu dienen. Keine Machtgelüste. Oder als seine Jünger mal wieder ziemlich erfolglos von ihren Wanderungen zu ihrer Verkündigung, von ihrem Dienst, als sie ausgesendet waren, zurückgekommen sind und sich geärgert haben über ihren Misserfolg. Was hätten sie am liebsten getan, diese Jünger? Sie wollten es regnen lassen mit Blitz und Donner und Rache auf die Städte niedergehen lassen. Und was sagt er zu ihnen? Nachdem sie sich machtvoll durchsetzen wollen, mit Gewalt und Macht. Er sagt zu ihnen, seid ihr besser. Einem seiner potenziellen Nachfolger, der eigentlich schon sozusagen in den Startlöchern, in den Startblöcken stand für ihn und sich aber von seinen bisherigen Verhältnissen sozusagen, in denen er sich zu Hause war, wo er geborgen war, schneidet er mit scharfen Worten den Rückzug ab und er sagt zu ihm, lass die Toten ihre Toten begraben. Das alles gehört zur Seelsorge Jesu. Ihr merkt, wie konfrontierend und vorwurfsvoll Jesu Seelsorge auch sein kann. Ganz anders aber, ganz anders, geht Jesus mit Behandlung von Menschen um, die Zweifel haben. Nicht ihr Ego hier groß raushängen. Hier beginnt er gegenüber zweifelnden Menschen nicht mit dem Vorwurf, wisst ihr? Wenn ihr zweifelnde Menschen habt und ihr ihnen auch das noch vorwirft, dann tut ihnen das ohne Ende weh. Die haben sich ihren Zweifel nicht ausgesucht. Hier beginnt Jesus nicht mit dem Vorwurf, der gerade diesem Zweifler so wehtut. Jesus beginnt zuerst mit einer, das ist super entgegenkommend, wie ich finde, das ist so genial. Er beginnt mit einer Tat. Und was zeigt diese Tat? Die Tat zeigt, dass Gottes Macht für diesen betroffenen Zweifler nun spürbar werden soll. Und erst dann, in einem zweiten Schritt, kommt das Strafwort mit umso einschneidenderer Wirkung. Beispiel. Bei der Stillung des Sturmes nach Markus 4. Ihr habt die Situation vielleicht vor Augen. Die Wogen hin und her geworfen. Die zwei Jünger zweifeln, sitzen in diesem Boot und zweifeln an Gottes Führung. Herr, kümmert's dich denn nicht, dass wir zugrunde gehen? Die sind echt am Ende. Aber er hebt ohne ein Wort des Vorwurfs seine Hand über den See und sie erleben dabei Gottes große Möglichkeiten. Und dann erst, das ist wichtig in der Seelsorge. Und dann erst, wie sie unter dem Eindruck sozusagen seiner Macht stehen und seiner Größe stehen, kommt das Strafwort. Was seid ihr so furchtsam? Warum habt ihr keinen Glauben? Ebenso beim zweifelnden Johannes dem Täufer im Gefängnis. Als erstes lässt Jesus seine Taten reden. Geht hin und sagt diesem zweifelnden Johannes, was ihr seht und was ihr hört. Und er will dem Zweifel des Johannes also seine großen Möglichkeiten entgegenstellen. Und dann erst kommt der liebevolle und gerade darum unendlich schwere Vorwurf. Selig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Und dem Zweifler Thomas, das noch zum Schluss, lässt er erst die Tatsache seiner Auferstehung mit Händen greifen, um ihm dann zu sagen, dann erst zu sagen. Es ist wichtig in der Seelsorge, wann muss ich was sagen? Wann ist was dran? und ihm dann zu sagen, selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Also, so geht Jesus mit den Hindernissen um im Leben von Menschen, in diesen, die ihren eigenen Kopf durchsetzen wollen, ihre eigenen Wegen gehen und Menschen des Zweifels. Ich komme zum Schluss. Dritte Überschrift, die ganz kurz noch lauten wird. Ausrichten am seelsorgerlichen Jesus. Also, wichtig. Nach meiner Auffassung zieht sich durch die ganze Seelsorge Jesu die Spannung hindurch zwischen dem Drang Jesu und der Beauftragung Jesu, Seelen zu Gott zu führen. Und der heiligen Zurückhaltung gegenüber den Menschen in ihrem freien inneren Entfaltung und ihren eigenen Entscheidungen in Freiheit. Die Vermeidung aller äußerlichen und innerlichen Gewaltmittel ist die innere Konsequenz daraus, dass Jesus nicht mit einem Triumph, sondern am Kreuz endet. Das ist die Begründung. Ich möchte euch diese Predigt vom letzten Sonntag gerne nochmal anbefehlen. Oder möchte euch einladen, sie zu hören übers Netz, wenn ihr wollt. Der erniedrigte Jesus. Am Kreuz lässt Jesus, der Hirte unserer Seelen, Andrea, jetzt bin ich wieder bei dem Hirtenbild, der Hirte unserer Seelen, sein Leben für seine Freunde. Jesus' Seelsorge mahnt und tröstet. In kurzen Worten, in langen Gesprächen und Geschichten. Jesus fördert und fordert, hinterfragt und stärkt. Das ist seine Art, für unsere Seelen zu sorgen. Denn wie jeder gute Hirte hat er seine Herde nicht nur gesammelt, sondern auch jedes der Schafe mit wachen Augen wahrgenommen, um es gesund zu erhalten, gut zu nähren und vor Gefahren zu bewahren. Und diese Aufgabe hat er den Hirten übrigens aller Zeiten aufgetragen. Weidet meine Schafe. Was Seelsorge Jesu bedeutet, und damit schließe ich, las ich letztens im Leben des Augustinus, dieses afrikanischen Bischofs aus dem 4. und 5. Jahrhundert. Seine Worte klingen überraschend aktuell. Und sie klingen voller Jesus. Und sie klingen so göttlich. Wie sah die Seelsorge des Augustinus aus damals? Wie hat er sie verstanden? Und gehörst du womöglich auch in einer Stelle zu einem, der ja meint? Was ist Seelsorge? Unruhestifter zurechtweisen. Kleinmütige trösten. Sich der Schwachen annehmen. Gegner widerlegen, sich vor Nachstellern hüten, Ungebildete lehren, Träge wachrütteln, Händelsucher zurückhalten, Eingebildete den rechten Platz anweisen, Streitende besänftigen, Armen helfen, Unterdrückte befreien, Gute ermutigen und Böse ertragen. Und dann schließt er, und das finde ich so genial, und dann sagt er, Augustinus, und ach, sagt er, und ach, alle lieben. Alle lieben. Ausrichten am seelsorgerlichen Jesus. Amen.